Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Kommt sie jetzt oder kommt sie nicht? Zuletzt waren die Anzeichen, dass sie knapp vor der Explosion steht und dann doch wieder ein 7-Jahres-Budget zustande bringt. Die Rede ist, Sie haben es erraten, von den Koalitionsverhandlungen rund um die möglicherweise erste Dreierkoalition in Österreich, also eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und Grünen, die abwechselnd knapp vor der Kippe oder knapp vor der Entstehung ist. Und darüber wollen wir unter anderem in unserem Montagsduell, im letzten Duell vor Weihnachten, diskutieren. Einerseits wie immer mit Heimo Leppuschitz, FPÖ-Berater und Strategieberater, noch hier im Studio. Hallo.
Hallo.
Und andererseits Robert Miesig, wie immer Journalist, einfaches SPÖ-Mitglied, uns diesmal zugeschalten. Hallo Robert.
Hallo nach Wien. Hi.
Er sagt nach Wien, weil er ja gerade in Deutschland ist, wo es politisch ja auch durchaus heikle Phasen gibt derzeit. Aber kommen wir einmal zu den Phasen hier in Österreich. Da hat es ja am Freitag kurzfristig ausgeschaut und die Verhandler, mit denen ich geredet hatte, haben mir gesagt, sie verstehen nicht, wer da so eine Hysterie reingebracht hat. Aber es hat kurzfristig ausgeschaut, als wäre alles knapp vorm Scheitern, als würden Rot und Neos und ich weiß nicht was aufstehen. Am Ende gingen dann alle drei raus und haben erklärt, eigentlich haben sie einen großen Wurf geschafft, nämlich die Einigung auf ein 7-Jahres-Budget, also die prinzipielle und quasi Budgetpfad. Was ist da los? Außer, dass du dich als Blauer darüber freust, dass sie in Negativschlagzeilen machen?
Na, freuen kann man sich drüber nicht mehr. Das ist ja nun mal lächerlich. Also, dass man erstens diese Hysterie, wie richtig gesagt, diese Hysterie macht, einfach weil auch nichts weiterkriegt, aber dann auf einmal hysterisch wird, weil, das kann ich schon erklären, weil die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer massiv Druck gemacht haben und gesagt, Freunde, schaut euch in der Steiermark an, wie schnell der Herr Drechsler weg war. Das geht auch in Wien mit dem Herrn Nehammer, wenn wir es nicht durchsetzen. Haben sie versucht und dadurch ist auch diese, speziell von Seiten der ÖVP, von Seiten der Wirtschaft, die Steuererhöhungen verhindern wollen, das ist etwas geschürt worden. Die Einigung ist, also man hat sich darauf geeinigt, dass dann doch ein paar Milliarden wieder aufgetaucht sind an Budgetdefizit, die man, an Löchern, die man stopfen muss und dass man dann das jetzt in 7 Jahren macht. Also ich finde, das ist für Verhandlungsstand bis Weihnachten ein klein wenig. Also das ist etwas, wenn man sich dann, dass die drei Drama-Queens, also die drei Parteichefs dann rausgegangen sind und gesagt haben, wir haben das super im Griff, also wir haben jetzt total gut entdeckt, es sind noch ein paar Milliarden offen und wir sagen aber, das kriegen wir hin und in 7 Tagen.
Ja, aber
es war ja so, ne? Es ist ja nichts, es ist nichts anderes rausgekommen und das ist vor Weihnachten, also das ist, ich sage einmal, wenn das das Weihnachtspackerl ist, das die Österreicher kriegen, dann kann ich lieber auf Weihnachten verzichten, also da soll kein Weihnachtsmann dann kommen und vorne sagen, nee, haben wir das mal, werden wir Inga Christkindl lieber.
Okay, Robert, wie erklärst du dir die Art der Kommunikation? Weil das war ja wirklich ab Donnerstag am Abend und das ging in dem Fall von der SPÖ aus, wurde via Standard lanciert, das Ganze steht knapp vorm Scheitern. Das wurde dann auch eigentlich Freitag offiziell so gesagt von SPÖ-Seite, dass es sein könnte, dass das alles nichts mehr wird und dann plötzlich doch 7-Jahres-Budgetpfad. Also sehr logisch wirkt das Ganze nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob das eine Frage von Logik ist. Ich würde jetzt auch jetzt keine ich maß mir jetzt nicht an, irgendwelche Zensuren zu verteilen, ob man es besser oder schlechter machen kann. Grundsätzlich ist es natürlich so, man ist in einer unglaublich schwierigen Situation. Man hat eine Koalition zu verhandeln unter den Bedingungen, dass es nichts zu verschenken gibt. Ganz im Gegenteil, also das haben andere Koalitionen in den letzten Jahren so gemacht, dass sie ungedeckte Schecks ausgestellt haben und jetzt hat man halt quasi das Desaster. Und das macht ja eine Verhandlungssituation mal schwieriger, logischerweise. Ja? Weil man kann nicht sagen, okay, wir verschenken allen unseren Klientels irgendwelche Goodies und alle sind froh und freuen sich und wir machen das auch nochmal schnell, sondern es ist richtig schwierig, ein Regierungsprogramm zustande zu bringen, das einerseits das Budget konsolidiert, das mit den Herausforderungen der, sozusagen der roten Kassen zu agieren hat, die man jetzt hat und andererseits die die Konjunktur nicht abwürgen soll und, oder
Robert,
nicht
ruinieren soll
und auch noch gerecht zu sagen soll.
Aber Robert, ich tue dich nur ungern unterbrechen, aber ganz kurz, aber das alles, was du beschreibst, wussten sie ja schon in den Tagen und Wochen davor. Warum diese Überdramatisierung ab Donnerstag am Abend?
Du, ich weiß nicht, wer da überdramatisiert haben soll. Also ich meine, die Spitzen haben es offensichtlich nicht gemacht. Ich meine, ich habe es auch nur aus den Medien verfolgt und habe jetzt nicht jeden angerufen und gefragt, wer tut da jetzt irgendwas? Vielleicht weißt du das besser, ja? Mag schon sein. Dass sich eine mediale Dramatik mit "Ist steht es auf der Kippe" aufgebaut hat auch, und das konnte man ja sozusagen auch deutlicher sehen, dass die verschiedensten Seiten durchaus noch gesagt haben, also sozusagen das wollen wir oder das wollen wir, also dass es hier noch Differenzen gibt, logischerweise, was klar ist, wenn es nichts zum Verschenken gibt, das hat man auch mitbekommen. Jetzt hat man diesen ersten Schritt gemacht, dass man den Pfad hat für die 7 Jahre und überhaupt sozusagen quasi grobe Leitplanken, aber sozusagen, das ist nur der erste oder einer der ersten Schritte. Es gab ja natürlich auch schon andere Schritte in den verschiedenen Untergruppen, wo man sich schon auf viele Sachen geeinigt hat, wo man sagt, in diese Richtung soll es gehen. Aber die stehen ja, ich formuliere es jetzt mal so, auch unter einem Finanzierungsvorbehalt. Also letztendlich muss man die schwierige Konsolidierung des Budgets und oder dass auch die Pläne in den Untergruppen mit dem Budget vereinbar sind, noch ordentlich hinkriegen. Und das braucht halt, wenn es in so einer schwierigen Situation, auf jeden Fall Zeit. Und da ist man ehrlich gesagt lieber, die nehmen sich viel Zeit und gehen das genau durch, als sie machen eine Hallodri-Koalition, die das Geld so rausschmeißt und dann steht man viele Jahre später dann vor dem Problem, dass man in den Abgrund schaut.
Jetzt grundsätzlich stimmt es natürlich, dass man sich Zeit nehmen kann und sie sind ja, wie die ÖVP auch permanent betont, noch im Zeitplan von Schwarz-Grün, was natürlich viel einfacher war, weil damals gab es weder so ein Budgetloch noch die Notwendigkeit, dass drei Parteien zueinander finden, aber jetzt rein, jetzt auch aus der Sicht, wenn du ganz kurz dein FPÖ-Sein ausblenden könntest und nur aus der Sicht des PR-Profis, wie glaubst du, kommt das Ganze an oder geht das Ganze unter, weil die Leute eh schon in Weihnachtslaune sind?
Ich könnte es dir beantworten aus Sicht desjenigen, der einmal Personalchef war. Also ich würde Ihnen ins Dienstzeugnis reinschreiben, Sie haben sich immer sehr bemüht, so dass das Vernichtendste kann. Sie können ja fleißig verhandeln, Sie kriegen aber nichts zusammen. Und wenn der Robert jetzt sagt,
also das wissen wir.
Ja, wir haben einen ersten Schritt, es sind grobe Leitplanken, man, wir haben Dezember. Ich meine, die verhandeln realistischerweise im Jänner wieder weiter. Also erster Schritt im Dezember, natürlich gehen die jetzt auf Urlaub. Die werden gleich intensiv verhandeln wie in den Herbstferien. Und das sei auch jedem gegönnt, sein Urlaub. Das wird jetzt einmal zu Weihnachten ein paar Tage mit der Familie abspannen.
Ja, aber am 27. verhandeln sie
ja,
wieder.
Aber natürlich werden die Spitzen etc. und die großen Verhandler aus einer Steuerungsgruppe teilweise sich einen Urlaub machen oder mal kurz reinkommen. Aber das ist ja auch okay. Das soll man ja machen. Vielleicht ist es sogar gescheiter, wenn alle einmal 4-5 Tage weg sind, aus dem Radl raus sind und einmal in den Kopf durchlüften irgendwo, um dann wieder von vorn anzufangen. Weil wenn du in diesem Radl bist und nichts läuft, man, nichts geht, man kann die Leute eh nicht mehr sehen, man muss aber zusammensitzen, man muss was verhandeln, man muss was zusammenkriegen, weil man, gleichzeitig sieht man die Umfragen der FPÖ, die raufschießen. Mhm. Der Zusatzdruck, man weiß, wenn man es nicht zusammenkriegt, ist man beim AMS, zum Beispiel der Herr Nehammer, der Herr Babler wird es wahrscheinlich auch nicht überleben, der Kickl wird immer stärker, die Unzufriedenheit ist in den Ländern immer da, bei der Bevölkerung ist die Unzufriedenheit, das ist ja mega Druck, den haben sie selbst verschuldet zum großen Teil, so, aber der ist da, das ist jetzt die Existenz, die Österreicher wollen einmal eine Regierung, die ja wieder mal eine Leitplanken auch vorgibt. Und ich verstehe es nur nicht, weil das Erste, was man bei einer Koalitionsverhandlung macht, ist ein Kassensturz. So, dass man jetzt wieder auf ein paar Milliarden draufkommt und sagt, das müssen wir jetzt stopfen, müssen wir wieder neu finden, sagt einfach von Dilettantismus, dass man es nicht im Griff hat. So, meiner Meinung nach. Ich habe ja schon mehrere Koalitionen persönlich verhandelt und das ist einfach ein Eindruck, der in der Bevölkerung, glaube ich, auch nicht mehr zum Retten ist. Also So viel Ende war noch nie an einem Anfang, würde ich jetzt zusammenfassen.
Okay. Robert, einer der Streitpunkte, der sich eben an diesem legendären Donnerstag-Freitag abgespielt hat, war natürlich schon wieder das Thema Erbschafts- und Vermögenssteuern. Jetzt wissen wir, dass die SPÖ das seit über 15 Jahren will. Wir wissen aber auch, dass ÖVP und NEOS es beide konsequent ablehnen. Glaubst du, dass es daran noch scheitern könnte?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist natürlich absurd, dass sich erst ÖVP so ideologisch gegen jede Form von vermögensbezogene Steuer sperren. Kann man ja sagen, man will sie nicht haben, aber dann muss man sagen, welche Alternativen hat man? Wo will man sozusagen wirklich so zusammenkürzen, dass man das Budget konsolidieren kann? Oder wo will man auf andere Ebenen Abgaben erhöhen? Da ist ja Grundsteuer und Ähnliches, viele andere Dinge im Gespräch. Nichts davon ist schöner als eine Vermögensteuer oder eine Erbschaftssteuer. Ja? Jetzt weiß ich, dass es natürlich diese ideologische Eingraben der ÖVP gibt, dass es ihr erschwert. Ich würde sagen, es gibt natürlich einige Wege, die, sagen wir mal, es ihr vielleicht ein bisschen erleichtern würden. Deutschland hat ja nach einiger Zeit, wo es auch eine ähnliche Debatte gegeben hat, nämlich auch um die Frage, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also es muss gleich behandelt werden, es dann eine Reform der Erbschaftssteuer gegeben hat durch Wolfgang Schäuble, also eindeutig kein Sozialist oder Kommunist oder sonst irgendjemand, die sozusagen maßvoll ist und auch zum Beispiel Betriebsübernahmen entsprechend auch maßvoll regelt, weil man sagt, man macht die Erbschaftssteuer nach dem Modell von Wolfgang Schäuble, dann wäre das zumindest ein Einstieg und es würde jetzt nicht extrem viele Milliarden bringen, aber das wäre eine Möglichkeit, wo die ÖVP zum Beispiel, wo ich mir vorstellen kann, dass die ÖVP über ihre Rhetorik dann drüber kommen kann. Ja? Der Punkt ist, jenseits von der ideologischen Frage, jede andere Maßnahme, nämlich Kürzen da und dort oder andere Abgaben, würden unmittelbar die Konjunktur beschädigen. Ja? Erbschaft- und Vermögenssteuern, insbesondere für, wenn sie sozusagen primär progressiv diejenigen mit sehr viel Finanzvermögen und so weiter treffen, hat keine negativen Auswirkungen, weil es nicht sozusagen die Leute werden dadurch ihren Konsum nicht einschränken. Ja? Wenn ich jetzt eine Steuer oder verschiedene Abgaben für ohnehin Geringverdiener erhöhe oder denen manche Förderungen streiche, dann wird das unmittelbar dazu führen, dass diejenigen, die es betrifft, ihren Konsum einschränken müssen, weil sie ja weniger Geld zur Verfügung haben. Das hat dann viel dramatischere Auswirkungen für die Konjunktur. Also ökonomisch ist es auch sehr sinnvoll, in diese Richtung zu gehen. Deswegen ist es ja so, dass der Internationale Währungsfonds und auch die OECD immer wieder Österreich drängt, hier ein bisschen mehr Balance ins Steuersystem zu bringen. Also auf der einen Seite weniger Leistung besteuern und auf der anderen Seite große Vermögen mehr besteuern. Das rät uns sogar die OECD, die auch nicht gerade die Kommentaren ist.
Okay, man merkt, da bleibt quasi auch der Robert bei dem Thema. Glaubst du, dass die ÖVP da auf dieses Schäuble-Modell umschwenken könnte oder ist das eigentlich eher ausgeschlossen?
Im Grunde wird es einen Verlierer geben, entweder die SPÖ oder die ÖVP. Entweder kommen diese zusätzlichen Steuern oder sie kommen nicht. Der Mittelweg gibt es nicht. So die Frage ist, und ich finde das eigentlich von beiden Seiten ideologisch dumm gemacht grundsätzlich, weil wenn man sich anschaut, in der Schweiz gibt es gewisse Formen von Vermögen, die besteuert werden. Dafür ist aber zum Beispiel Arbeit oder genau, sind die Löhne weniger besteuert. Über das kann man ja reden, dass man gewisse Ausgleich. Ich bin da unideologisch, dass man da auf der einen Seite eine Fairness herstellt, auf der anderen Seite wieder entlastet. Und das ist dann für die Konjunktur ja wieder breiter. Einfach nur zu sagen, wir erhöhen die Steuern, ist keine Lösung. Wir brauchen einen Sparpfad und keinen Steuererhöhungspfad in einem globalisierten Wettbewerb der Unternehmen, wo 7 von 10 exportierenden Unternehmen überlegen, abzuwandern. Dann gleichzeitig kommt der Mineralölsteuererhöhung, die ist ja fix. Dann kommt die Abschaffung vom Dieselprivileg ist de facto fix. Die CO2-Steuer wird mit 1.1. sowieso erhöht. Die LKW-Steuer wird erhöht. Und lauter so Sachen, die die Wirtschaft umbringen. So, wir haben ein massives Energiekostenproblem. Da wird daher überhaupt nichts, außer dass man auch die Energiekonzerne mit ihren Milliarden gewinnen. Ich wollte gerade sagen, die Energiekonzerne mit ihren, aber es muss dieses Ich soll mal sagen, das Gießkannenprinzip aufhören. So zum Beispiel bei mir als Unternehmer, ich habe heuer ein paar hundert Energiekostenzuschuss gekriegt. Warum? Weil ich eine gewisse Summe Umsatz im Vorjahr gemacht habe. Warum? Also, natürlich nimmt man es, ne? Aber weil man auch genug Steuern zahlt, aber das kostet ja wieder eine Milliarde. Und wofür? Also ich habe es nicht braucht. Natürlich nimmt man sich das. Aber wofür? Energiekosten zu fördern nach
Spende
Umsatz.
Es gibt viele Menschen, die es brauchen.
Ich habe relativ viel spendet und ich bin im Höchststeuersatz. Also ich glaube, ich bin jemand von denen, die sehr viel beitragen von der Grundgeschichte her und ich spende zu Weihnachten immer, ohne das halt an die große Glocke zu halten, weil das für mein persönliches Karma immer relativ gut ist, weil es mir gut geht und ich auch das anders kenne, wenn das Konto leer ist, weil das ist bei meiner Firma auch schon mal gewesen am Anfang beim Grund, wo gar nichts mehr zum Überweisen war und du nicht gewusst hast, wie es die nächsten Rechnungen zahlst, deswegen teile ich es ja gern auch. Aber mir fehlt dieses unideologisierte, wir stehen vor einem Riesenproblem, das hat uns Schwarz-Grün eingebrockt, das hilft aber nichts, jetzt den Schuldigen noch weiter zu suchen, weil das ist jetzt da und das muss man jetzt irgendwie lösen. Und selbst wenn die Blauen regieren würden mit dem Kanzler, du musst ja eine Lösung finden, weil du musst das stopfen.
Genau. Wir schalten eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter, wann diese Koalition jetzt zustande kommen könnte, ob sie überhaupt zustande kommt und ob die Umfragen der FPÖ Neuwahlen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, dem letzten ganz knapp vor Weihnachten, bevor vielleicht ganz kurz sowas wie besinnliche Ruhe oder Unruhe einkehrt. Wir werden es noch sehen und damit grüße ich auch wieder Robert Miesig und Heimo Leposchitz, unser übliches Montagsduell. Von links und von rechts. Robert, wir haben ja schon ausgiebig über diese Eskalation geredet und dass es da auch teilweise schon wieder um Steuern, Nichtsteuern, Vermögensteuern, Nichtvermögensteuern ging, worüber natürlich auch eifrig diskutiert wird, auch in den Parteien, wie ich weiß, sind diese ganzen Umfragen, die derzeit signalisieren, dass die FPÖ zwischen je nach Umfrage zwischen 35% und 37% liegen würde, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären. Also auch wenn es nicht so dramatisch wäre, der Trend geht natürlich nach oben. Wird das die drei Parteien ÖVP, SPÖ, NEOS eher dazu bringen, jetzt rasch doch zu versuchen, diese Koalition zu schmieden?
Ja, das weiß ich nicht, ob sie es jetzt, ich meine, ob man da jetzt in Panik verfällt und sagt, jetzt muss es in einer Woche gehen, weil es keinen Unterschied macht, meiner Meinung nach, ob es dann 3 Wochen geht. Ich würde auch sagen, was hat man erwartet? Logischerweise, wenn du jetzt eine Dreierkoalition bildest und dir die Zeit nimmst, hier zu verhandeln und die Wahlen, wir wissen ja, wie die Wahlen ausgegangen sind, ja, also dass da dann auch noch die FPÖ während dieser Zeit zulegt, insbesondere dann, wenn sie so logischerweise trommelt gegen diese Regierung, während die Regierung natürlich noch nicht gebildet ist und deswegen auch keine gemeinsame Sprache und Wording hat. Ja gut, das war zu erwarten. Ja? Es ist ja ohnehin nicht zu erwarten gewesen, dass man jetzt sozusagen in diese Regierungsverhandlungen geht, alle glücklich drüber sind und deswegen die Umfragen 3 Wochen später besser, nämlich für die jetzigen Koalitionäre ausschauen. Ja? Also das Ziel muss ja sowieso sein, hier eine stabile Regierung zustande zu bringen, auch ein anderes Bild zu bringen, bilden in den nächsten Jahren, auch vielleicht eine andere Art von Rhetorik zu pflegen, nämlich eine verbindendere und weniger polarisierende und dann darauf zu setzen, dass diese Regierung diese 5 Jahre hält und dass dann in 5 Jahren die Welt anders ausschaut auf der Ebene der Umfragen, jedenfalls zumindest für Bundeswahlen. Ja? Dass jetzt eine Umfrageentwicklung in der letzten Dezemberwoche ein besonderer Druck sein sollte, in der ersten Jännerwoche zu einem Ergebnis zu kommen, naja bitte. Also da muss man schon sehr ein, wie soll ich sagen, hysterisches Gemüt sein, ein hysterisches und nervöses Gemüt sein, um da nicht Gelassenheit zu haben.
Bist du ein hysterisches Gemüt?
Ich bin sehr ruhig, also auch angesichts der Umfragen. Also wir sollten andere nervös werden, ich bin da sehr entspannt. Die Ampel kratzt ja selber schon an der 50%-Grenze. Also das ist ja etwas, was man eigentlich, wenn ich das ÖVP, SPÖ und NEOS mittlerweile fast nur mal 50% haben in den Umfragen, bei aller Kritik, Skepsis gegenüber Umfragen, aber es ist natürlich ein Trend, der massiv runtergeht. Also sie verlieren fast 10% noch dazu und das ist schon sehr, sehr viel. Ich finde, sie machen es einfach halt, man könnte ja jetzt eigentlich wetten, schaffen sie es jetzt bevor das Burgenland eine Koalition hat, ne? fertig zu werden. Ich will jetzt nicht unbedingt drauf wetten.
Du glaubst, dass es sich noch lange zieht?
Entweder es soll schnell gehen wird noch schnell, also mit Mitte Jänner mal. Oder das Burgenland wird sogar noch früher eine Koalition haben wie Österreich. Ich finde es ist so dumm gemacht. Ne? Die reden, alle drei Parteien reden nur über über Probleme. So, jetzt haben sich die aber über relativ viel schon geeinigt. Die Untergruppen sind ja seit über einer Woche geklost und da ist viel auf Grün. Zur Erklärung, Grün heißt fertig. Genau. So, alle drei
da
stimmen
sind sogar
zu.
Einige
jetzt mach, gute dann, Sachen drin. Dann mache ich doch als Koalition, wenn ich einen Funken habe von Erahnung, so hätte ich gemacht. Bei jeder Einigung verkaufe ich, den Punkt haben wir abgehackt, das bringt das und das für die Leute. So. Zumindest bei den Positiven. Na, wenn ich nichts zum Verkaufen habe, das ist alles nur Belastungen sind, weil die Klappe halten. Aber wenn ich 50 Sachen abgeschlossen habe, dann mache ich doch alle 4 Tage, trete ich für die Kameras und sage, und wieder haben wir was geschafft. Und wieder geht was weiter. Und ich bitte Verständnis, die Großen brocken wir alles, aber wir haben das haben wir jetzt und das haben wir jetzt und das haben wir jetzt. Und alle 4 Tage gebe ich etwas, dann haben die Zeitungen was zum Schreiben, ob das gut oder ob das schlecht ist, aber sie reden nicht darüber, dass sie nichts zusammenkriegen und nicht weiterkriegen und nicht fertig sind. So, das ist
ganz... Sie erinnern sich ein bisschen an die PR-Strategie der Kurzkoalitionsbildung mit der FPÖ, wo dann eben genau diese Hallodri-Koalitionen gebildet worden sind, die das Geld freihändig verteilt haben.
Die Hallodri-Koalition hat einen Überschuss erwirtschaftet. Also so viel Hallodri würde ich mir von Schwarz-Grün wünschen haben. Die haben einen Überschuss gewirtschaftet. Aber wenn du der Meinung bist, die machen das jetzt hervorragend, dann bitte.
Wenn ihr beide redet, wird mir niemand was verstehen, einer nach dem anderen. Nur Robert, die Frage muss ich jetzt aufgreifen. Bist du der Meinung, dass sie das gut machen? Und hat das nicht ein bisschen was für sich, dass es vielleicht nicht ganz so unschlau wäre, wenn man noch einmal versuchen würde, positive Dinge zu verkaufen?
Ich glaube, es wäre nicht unschlau, auf eine bestimmte, auch verbindliche und positive Weise über diese Koalition schon zu reden. Wo ich aber nicht so sicher bin, erstens mal, also das Erste ist, wir haben diese Probleme. Die Probleme sind ökonomische Probleme, das sind Probleme der Wirtschaft, der Konjunktur und des Budgets. Ja? Das sind große Probleme und man soll über diese Probleme auch reden und zwar ernsthaft. Ja? Kann man jetzt sagen, die Regierenden reden ja jetzt auch nicht so ernsthaft drüber in der Öffentlichkeit, weil sie ja hinter verschlossenen Türen primär darüber reden. Ja? Die versuchen hier eine gewisse ernsthafte Diskussion darüber herzustellen. Sind eben wir oder andere auch in den Debatten. Das ist die eine Geschichte. Ob ich es jetzt so gescheit finde, das, was der Heimo angedeutet hat, nämlich, dass man mit den Dingen, die man schon in anderen Untergruppen, die vielleicht auch relativ budgetirrelevant sind, also nicht so viel kosten, also mit denen man sagen kann, da könnte man schon in die Öffentlichkeit gehen, ob das so eine geschickte Idee ist, bevor man sich um die harten, wirklichen Probleme schon vollständig geeinigt hat, da gibt es wirklich dann noch. Das ist auch so ein bisschen so ein Sofortismus in unserer Zeit. Also alles muss sofort passieren. Ja. Es reicht auch, wenn man diese Kommunikation macht, wenn die Zeit reif ist, nämlich dann, wenn die Koalition abgeschlossen ist.
Also das kriegst du in einer heutigen Mediengesellschaft nicht mehr durch und das zeigt dir, dass sie es nicht machen, das zeigen die Umfragen. So, das ist relativ einfach, das ist die Währung für Parteien und das Vertrauen in sie. Und da wage ich schon noch anzumerken, als jemand, der selber in Regierung gesessen ist, Koalitionen verhandelt hat, Budgets verhandelt hat, über Probleme spricht die Opposition. Das ist die Aufgabe der Opposition, die Probleme darzustellen, aber nicht der Regierung. Die Regierung muss die Lösungen bringen, weil sonst brauche ich keine Regierung, weil dafür habe ich ja die Opposition besser. Also dass die FPÖ die Probleme besser darstellen kann als Herr Nehammer, Babler, die sind eher das Problem, aber an sich sind die ja diejenigen, die was lösen müssten, was präsentieren müssten, eine Hoffnung präsentieren, einen Weg, wir kennen das, wir kriegen das hin, wir haben jeden Tag, kriegen wir was hin, jedes Mal in der Woche kriegen wir was sind und die sagen, jo, wir haben jetzt noch ein paar Milliarden gefunden, das ist total super, aber das machen wir in 7 Jahren, auf das haben wir uns geeinigt, dass wir es in 7 Jahren hinkriegen, wir wissen nur noch nicht wie, das ist, glaube ich, wenig vertrauensschaffend, auch in einer Außenwirkung.
Mhm. Also ich sage es nochmal, dass du immer diesen Koalitionären oder in Spe rätst, dass sie die Showpolitik fortsetzen sollten mit der gleichen Genialität des Marketings von Sebastian Kurz und Joe.
Entschuldige.
wo wir jetzt sehen, wo es ins Hund hingebracht hat, das ist jetzt wirklich meine nicht Partei meine erste Präferenz. Ja, aber das ist angehört, Heimat, lass mich aus. Meine erste Präferenz wäre, bitte mal seriös zu regieren, auch mit den Problemen umzugehen, die wir jetzt haben, die uns ja eingebrockt worden sind, ja, dadurch, dass ungedeckte Schecks ausgestellt worden sind. Das war sie ja auch führend dabei. Ja. Die Probleme sind jetzt da, andere müssen es reparieren. Und da ist es mir wichtiger, dass die Reparatur funktioniert, als dass die Show funktioniert.
Also nochmal, ist das mit den ungedeckten Schecks, ich weiß nicht, wer in der SPÖ sich diesen Spin einfallen hat lassen, aber da machst du ja lächerlich. 2019.
Das hat ja jeder Wirtschaftsforscher.
Hase, Weihnachtsfrieden, du hast zu Recht gesagt, ich soll dich nicht unterbrechen, mache ich jetzt auch, mach's bei mir auch nicht. Ich versuche nur zu sagen, dass 2019 mit Überschuss übergeben wurde und jetzt haben wir ein Budgetdefizit, das katastrophal ist. Also das der FPÖ anzulasten, ist natürlich relativ schwierig, weil die einfach mit Überschuss übergeben haben. Natürlich haben die Zeiten sich geändert, aber dass du verglichen mit anderen europäischen Ländern viel schlechter durch die Krisen gekommen bist als andere vergleichbare westeuropäischen Länder, das ist einfach Fakt. Das kann ja keiner leugnen. Und dass die jetzt nichts zusammenkriegen, sondern nur Depression. Du hast ja selber gesagt, das Wording von der Depressionskoalition. So, und der Depression wähle ich nicht. Willst du jemanden wählen, der die ganzen Zeit... Wenn du irgendwo fortgehst und jemanden einen Partner suchst, gehst du zu dem, der ausschaut, dass er sich gleich umbringt oder der lächelt? So, also ich glaube, du gehst lieber zu dem, der lächelt, weil er wirkt sympathischer und netter und ansprechender. Und nichts anderes sage, wenn die eine Depressionskoalition sagen und die ganze Zeit sagen, wir müssen halt, weil sonst kommt der Kickl, ist zu wenig.
Mhm. Das ist auch eine ja. Also es ist sowieso richtig dabei, dass man vielleicht ausstrahlen soll, dass man das gerne machen würde. Das ist aber wieder eine andere Geschichte, außerdem die Metapher mit dem...
Ja? Robert, das höre ich von vielen Leuten, die teilweise schon für diese Koalition waren ursprünglich, die jetzt immer wieder sagen, naja, man hat aber wirklich den Eindruck, der einzige Kitt dieser drei Parteien sei nur die Anti-Kickl-Koalition.
Und die Angst vor Neuwahlen.
Ist das nicht gefährlich?
Naja, ich weiß nicht, ob es ganz so stimmt. Ich meine, ich habe das jetzt auch mehrmals gesagt und ich hatte diesen Eindruck auch, insbesondere zu Beginn, ja, dass man eigentlich sozusagen dauernd auch ausstrahlt, wir wissen ja gar nicht, ob es was Zusammenbruch bringen. Aber das war ja eine Zeit lang vorbei. Wir wissen ja gar nicht, ob wir es wollen überhaupt. Ja? Wir machen halt mal und schauen wir mal. So, dieses. Ja? Jetzt ist man in einer ganz anderen Phase. Jetzt ist man in der Phase, wo es wirklich um die harten Facts und um die Facts and Figures, also um die Zahlen, um die Euros und darum geht, wie man die Milliarden, die man jetzt konsolidieren muss, zusammenkratzt und in welchem Gesamtpaket man es macht. Diese 4 Jahre, 7 Jahre, dort Subventionen, da Abgaben, wie kann man das Steuersystem, aber auch wie kann man das die staatlichen Ausgaben so gestalten, dass sie das hingehen. Das ist hart. Ja? Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es die Aufgabe von Koalitionären ist, da mit einer rosaroten Brille irgendeine super happy Story zu erzählen. Das ist keine super happy Story. Wir sind in keiner sozusagen einfachen Situation. Das muss jetzt getan werden, ja. Und wann sie das gut hinkriegen, ja, ist ja jetzt nicht gesagt, ja, vielleicht kriegen sie es nicht hin, aber wenn sie es gut hinkriegen in den nächsten 3 Wochen, dann habe ich an dem jetzigen nicht sehr viel zu kritisieren. Ist ja auch irgendwo klar, dass es im Moment so ein Auf und Ab auch gibt zwischen Einigung und dann wieder Konflikt, weil natürlich das Parteien sind, die unterschiedliche Konzepte haben und hinter denen auch nochmal unterschiedliche Lobbygruppen sitzen, also insbesondere hinter der ÖVP, wo ja so Klientel-Lobbys auch immer dahinter stehen, die sagen, ja, es muss konsolidiert werden, aber bitte nicht bei uns. Ja? Also natürlich ist man da in einer Situation, wo die Verhandler nicht sofort der anderen Seite Recht geben und sagen, okay, wir nehmen das, was du vorschlägst, sondern natürlich hier auch in einen Konflikt sind. Irgendwann mal wird es hoffentlich einen Kompromiss geben, der ja nicht ein Kompromiss zwischen 2 Positionen ist, sondern ein Kompromiss zwischen verschiedenen Dingen, die am Tisch liegen, die ausbalanciert werden müssen.
Heimer, du hast vorher am Anfang, wie ich gefragt habe, der einzige Kitt, Herbert Kickl, gesagt, und vor Neuwahlen. Du bist der Meinung, die drei werden sich einigen, weil sie zu sehr Angst vor Neuwahlen haben?
Zumindest SP und ÖVP. Bei den NEOS sehe ich, wenn die NEOS aussteigen und sagen, wir regieren lieber nicht, als dass wir uns verraten, werden die wahrscheinlich sogar gewinnen. Nur bei SP, ja, aber die haben eine schöne Chance. Das hat die FDP unter Westerwelle damals ja auch gemacht. Wie gesagt, sie gehen nicht rein und haben relativ gut abgeschnitten bei den
nächsten. Da gab es allerdings nicht die jetzt das Risiko, dass die AfD quasi...
Aber trotzdem, ich sage nur, bei den NEOS, glaube ich, ist die Gefahr am geringsten. Bei SP und ÖVP, die haben natürlich immer massiv zu verlieren. Nur, dass das ja noch widerspricht, man muss eine Erzählung haben, man muss dieses Positive erzählen. Wirtschaft und Politik ist viel Psychologie, man muss eine positive Stimmung erzeugen. Die Haushaltseinkommen sind ja sogar teilweise gestiegen. Mhm. In der Breite, die Leute geben nur das Geld nicht aus, weil sie es sparen, weil sie Angst haben vor unsicheren Zeiten. So, da braucht es jetzt aber, wenn du dieses Gefühl wieder zeigst, es läuft und wir haben es wieder im Griff, dann werden die Leute wieder konsumieren und der Konsum läuft an. Es bringt nichts, wenn du die Löhne massiv erhöhst und die Leute geben es nicht aus, weil dann liegt es auf der Bank und verliert mit Inflation mehr, wie die Zinsen sind. Also das ist ja alles ein volkswirtschaftlicher Kreis. Und wenn da jeden Tag eine neue Horrornachricht kommt, dass das Budget noch höher ist, jetzt wieder das Wirtschaftswachstum noch viel schlechter. Mit den Zahlen wurde ja gerechnet. Und man darf nicht vergessen, was man dazu sagen muss, dass die Ampel mit viel zu positiven Annahmen rechnet. Also das kann so nicht gut gehen. Das sieht die EU völlig anders. Und das sehen auch die Wirtschaftsforscher, warnen massiv davor, dass die Ampelberechnungen von einem zu hohen Wirtschaftswachstum oder BIP-Wachstum ausgehen, dass da ein Megaproblem auf uns zugeht, das kann man nicht wieder den Kopf in den Sand stecken, so wie die ÖVP-Grüne das die letzten zwei Jahre gemacht haben.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach kommen wir gleich wieder mit dem dritten und letzten Teil des heutigen Duells, wo wir dann ein bisschen über die Rolle von Herbert Kickl, der FPÖ und allfälligen Neuwahlen reden werden. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell knapp vor Weihnachten mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Und es ist fast ein bisschen friedlicher, auch wenn Sie unterschiedlicher Meinung sind. Aber jetzt geht es ums Thema Herbert Kickl und FPÖ. Und wir haben ja schon über die Umfragen geredet, die ja für die FPÖ zumindest am Papier, weil es finden am Sonntag keine Neuwahlen statt, sehr, sehr gut ausschaut. Teilweise mit 35%, 36%, 37%. Bei der Wahl hatte die FPÖ 28%. Also ein Trend, der erstaunlich nach oben zeigen würde. Was löst denn das in der FPÖ aus, frage ich dich jetzt als FPÖ-Insider.
Naja, die FPÖ schaut eigentlich derzeit zu, das muss man auch ehrlich sagen, weil...
Erste Reihe.
Sie kritisiert ja aber trinkt mit ihrer Kritik nicht wirklich durch, weil die Ampelparteien und die Koalitionsverhandler kritisieren sie gegenseitig. Also dann, wenn die Regierung sich gegenseitig kritisiert, dann kommt die Opposition mit ihrer Kritik relativ wenig durch. Die FPÖ kann sehr zufrieden auf dieses Jahr zurückblicken. Also sie hat in Vorarlberg die Regierungsbeteiligung, in Steiermark den freiheitlichen Landeshauptmann und Baderegierungen und ihre Regierungsbeteiligungen, die vorher schon waren, funktionieren alle tadellos. Das ist ruhig, da wird ruhig gearbeitet, da hört man nichts, da gibt es keinen Streit. Es gibt hohe Zufriedenheit und beide Koalitionsparteien jeweils sind eigentlich relativ stabil und gut in den Umfragen, was für Regierungsparteien in heutigen Zeiten ja Wahnsinn ist. Das darf man nicht vergessen. Also überall, wo die FPÖ mitregiert, weil früher hat man gesagt, wenn die FPÖ regiert, wird sie wieder minimiert. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Teilweise wächst sie sogar. Ist im Landeshauptmann-Match in Oberösterreich, in Salzburg. Also dieser Trend hat sich umgedreht. Trotzdem funktionieren diese ganzen Koalitionen sehr ruhig, sehr stabil, sehr, sehr angenehm. Auch die Budgets sind dort ziemlich im Griff mit, wie gesagt, Steiermark jetzt. Das ist sehr, sehr schnell gegangen. Man hat, glaube ich, auch sehr, sehr fair verhandelt, auch mit einer sehr instabilen ÖVP. Die hätte man ganz anders vor sich hertreiben können, ist man sehr fair umgegangen. Das, glaube ich, zahlt sich dann auch aus. Und man ist natürlich unzufrieden mit der Situation. Man hätte natürlich gern regiert und man wäre sicher jetzt ich sage einmal, zumindest in den Endzügen, glaube ich, bei einer Zweierkoalition mit FPÖ, ÖVP werden wir jetzt ungefähr am Fertigstellen, wird über Weihnachten noch die Kabinette fertigstellen und dann Anfang Jänner präsentieren. Wäre mein Tipp, also das vom Zeitlichen, weil das wäre logisch, dann geht man ein paar Tage Urlaub, inzwischen werden die Kabinette hergestellt und dass man dann starten kann mit allem, weil man darf ja nicht vergessen, bei der Ampelkoalition auch noch was zum Beispiel überhaupt nicht ist, dass das bei den NEOS noch durch einen Mitgliederentscheid auch noch durch muss.
Bestimmt,
mit zwei Drittel, das dauert ja alles wieder. Bei der SPÖ weiß man nicht, ob die Mitgliederbefragung beim Herrn Fussi kommt, über den will ich auch nicht mehr reden, also von dem, aber sie sage, wie ein Unsicherheitsfaktor bei der ÖVP ist, massive Kritik am Herrn Nehammer noch. Also das ist alles, spielt für die FPÖ, spielt es natürlich gut in die Karten, aber es ist halt echt fürs Land. Wir sind eben die mit diesen Horrormeldungen, man will vor Weihnachten niemanden etwas vermiesen, aber es ist echt schwierig zurzeit. Und je länger wir arbeiten, auch nicht umsonst kriegen wir den blauen Brief aus Brüssel. Und wenn uns einmal, wenn die EU Österreich, dem ehemaligen Vorzeigeland, sagt, Kinder, ihr seid auf einem Griechenlandweg, dann haben wir ein Problem.
Ja, so schnell kann es gehen. Noch vor kurzem
haben wir über Griechenland gelacht. Ne?
Über alle und jetzt haben die Griechenland über Griechenland, auch über Italien
ja.
Und über Spanien.
Ja,
über
so schnell kann es gehen.
Ja, das lösen halt Krisen mitunter aus. Robert, wenn man sich das so anhört, was der Heimotter sagt, können sich dann eigentlich ÖVP und SPÖ Neuwahlen leisten?
Ich würde nicht raten dazu. Das ist eine Situation, wo sowas natürlich immer stattfinden kann, aber ich glaube es auch nicht. Also ehrlich gesagt würde ich ja jetzt sagen, das wäre ja mein Argument, in einer solchen heiklen Situation und zur Heikelkeit gehört eben auch dazu, dass immer mehr vielen Ländern, aber auch in Österreich zu diesen rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien laufen. Da hat man auch eine Verantwortung, als demokratische Parteien hier etwas Ordentliches zusammenzukriegen. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist, das glaube ich schon, weil hier einmal diesen lustigen Satz, wird bis sie versprochen wahrscheinlich gesagt, wenn es eine Zweier-Koalitionsverhandlungen geben hätte, dann wäre man jetzt quasi in den letzten Zügen dieser Verhandlungen. Ja, das glaube ich auch, dass Österreich dann in den letzten Zügen wäre. Das kann man sich eben auch nicht erwarten und erhoffen. Und zum Letzten, wir sollen jetzt auch nicht so tun, als wäre das Land pleite und so weiter und so fort. Ja, wir haben tatsächlich eine Budgetdefizit, je nachdem wie man es rechnet, prognostiziert von 4%, 4,2%. Das ist unschön. Wir haben eine Staatsschuldenquote von 80%. Das ist an sich im Rahmen vergleichbarer Länder. Manche haben weniger, manche aber sehr viele auch sehr viel mehr. Das ist an sich nicht das Problem, wenn wir Wirtschaftswachstum hätten. Ja. Das dritte Problem, was wir eigentlich haben, ist sozusagen die Strukturkrise unserer Industrie. Aber man kann auch fast sagen, unseres industriellen Modells. Das ist natürlich auch ein bisschen die Strukturkrise oder nicht ein bisschen, sondern ganz wesentlich auch des deutschen industriellen Modells. Da müssen wir in den nächsten Jahren wirklich schauen, dass man gut investiert, um auch wieder sozusagen zu den industriellen Herzregionen der Welt oder auch Europas zu werden und nicht Gefahr laufen, hier im Wettbewerb überholt zu werden und am Ende vielleicht sogar der Ramschladen der Welt zu werden. Ja, also da müssen wir vorangehen. Das ist eigentlich unsere wesentliche Herausforderung. Das muss auch diese Regierung abbilden in diesem Regierungsprogramm. Insofern ist das fast wichtiger als die Frage, wie man das Budget jetzt konsolidiert. 4,2, 3,9 übermorgen in drei Jahren ist nicht so wichtig, wie es unsere Industrie und unsere wirtschaftlichen Strukturen und Modell geht. Das ist die wesentliche Herausforderung und das muss man hinkriegen. Ja? Das muss man hinkriegen. Da muss man auch Optimismus entwickeln in dem Sinn, nicht, dass es so blauiger Optimismus ist, ja, sondern dass man sagt, ja, wir müssen uns anstrengen, aber es ist zu schaffen und wir sind sicher nicht ein Land, das pleite ist. Wenn ich irgendetwas kritisieren würde wollen an der Rhetorik der SPÖ zum Beispiel, ja, die mir ja nahe ist, ja, das ist zwar nicht die Rhetorik, weil es eher so Social-Media-Kampagnen sind und Bildsprachen, ja, aber da wird schon ein bisschen sehr dargestellt, dass Österreich pleite, kaputt, an die Wand gefahren ist. So ist es auch wieder nicht. Ja. So ist es auch wieder nicht. Wir sind immer noch ein starkes Land. Wir sind eines der reichsten und auch wohlhabendsten und auch gerechtesten Länder dieser Welt. Ja. Wir haben jetzt Probleme, aber wir sind nicht pleite. Ja.
Naja, ich sage einmal, dann wird das SPÖ-Modell mehr Wirtschaftswachstum durch Steuererhöhung und mehr Belastung für die Wirtschaft, wage ich zu hinterfragen, ob das funktioniert mit meinem kleinen unternehmerischen Wissen, aber vielleicht weiß der Herr Babler, als Schulabbrecher, das besser.
Wer hat denn das Land auf die Spur gebracht? Ja? Wer hat dafür geführt, dass man auf der einen Seite Steuergeschenke
Überschuss und gut übergeben?
Auf der anderen Seite.
100.000 ist lang gelassen.
Ja, also ihr solltet ein bisschen ruhiger sein, angesichts dieses Erbes, das ihr hier hinterlasst, das andere jetzt weg.
Also das Erbe war ein Überschuss, mein Lieber, mit guten Wirtschaftsdaten. Also das kann sich jeder anschauen. Und übrigens diese Koalitionen, die in den letzten Zügen waren, also die SPÖ Steiermark wäre sehr gern mit dem Herrn Kunasek in diesen letzten Zügen drin gesessen und hat gebettelt und gewimmert darum. Jetzt ist aber die ÖVP drin. Also so mit den letzten Zügen wäre ich sehr vorsichtig, weil wenn es ums Regieren geht, war die SPÖ jetzt sehr freundlich in der Steiermark zum Beispiel. Und natürlich, du hast ja völlig recht grundsätzlich bei den Neuwahlen, weil jeder weiß, nach Neuwahlen macht die FPÖ ungefähr 35% und das kommt der Kanzler Kickl. So, das hätten wir aber jetzt auch schon haben können mit dem Kanzler Kickl, weil der war jetzt schon stärkste Partei. So, also man hätte dann ein halbes Jahr verschissen, weil man einfach den Kickl nicht wollte und dann mit dem Kickl stärker gemacht. Finde ich jetzt auch nicht die absolut intelligenteste Strategie, aber vielleicht siehst du das auch anders, mein Lieber.
Sieh vor allem anders, dass man jetzt diejenigen, die den Schaden wegrammen müssen, den ihr mit angerichtet habt, die haben jetzt die Aufgabe und ihr solltet jetzt ein bisschen weniger die Klappe aufreißen.
Also der Schaden war in der SPÖ und Bürgermeister und ist wegen Untreue verurteilt worden, ne?
Gut, also das ist jetzt leider gar nicht vorweihnachtlicher Frieden, aber das macht nichts. Danke, Heimo Lepuschitz.
Es sind noch keine Weihnachtselfen.
Das stimmt. Davon seid ihr zum Glück weit entfernt.
Ja, nicht so mit.
Naja, sonst würden sich die Kinder fürchten und ich glaube auch nicht, dass ihr so gut mit Geschenken seid. Danke Robert Miesig, danke Heimo Lepuschitz, Ihnen danke ich fürs Zuschauen und ich wünsche frohe Feiertage und eine hoffentlich gesunde Zeit. Bleiben Sie dran.